Deutschlandfunk Nova. Update.
Er war bei der Bauerndemo Mitte Dezember richtig on fire, hat gedroht, dass die Landwirtinnen und Landwirte streiken werden, wenn die Bundesregierung die geplanten Kürzungen nicht zurücknimmt.
Egal, ob es Winter ist oder nicht, dass es einen sehr heißen Januar geben wird.
Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied, habt ihr da gehört? Jetzt scheint die Ampel den Landwirtinnen und Landwirten aber entgegenzukommen, hat angekündigt, Kürzungen zurückzunehmen. Mehr dazu hört ihr heute hier. Wir sind Rahel Klein
und Anke van der Weyer und wir schauen auch in den Libanon. Am Dienstag, da ist ein hochrangiger Hamas-Anführer im Libanon getötet worden und viele Menschen fragen sich, ob die Situation auch dadurch im Nahen Osten weiter eskaliert.
Die Menschen aus meiner Sicht begegnen dem Ganzen mit Sarkasmus und Zynismus. Die haben gelernt, damit umzugehen, dass sie das absolut nicht in der Hand haben, was hier passiert.
Das sagt unser Reporter Benjamin Weber, der gerade in Beirut unterwegs ist, über die Stimmung vor Ort. Wie hoch das Eskalationspotenzial ist, auch das ist eins unserer Themen heute.
Am Donnerstag, dem 4. Januar. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Am Dienstag ist in der libanesischen Hauptstadt Beirut ein wichtiger Anführer der Terrororganisation Hamas bei einer Explosion getötet worden. Und viele Menschen fragen sich, wie reagiert jetzt die Hisbollah-Miliz im Libanon darauf? Die steht nämlich im Kampf gegen Israel an der Seite der Hamas. Und gestern, da hat der Hisbollah-Chef Nasrallah eine Rede gehalten und Israel gewarnt.
Wenn der Feind daran denkt, einen Krieg gegen den Libanon zu führen, dann werden wir unseren Kampf ohne Grenzen, Regeln und Kontrollen führen. Sollte es zu einem Krieg gegen den Libanon kommen, dann verlangen es die nationalen Interessen des Landes, dass wir bis zum Äußersten gehen, ohne Einschränkungen.
Wir sprechen drüber mit unserem Reporter Benjamin Weber. Er ist gerade in Beirut unterwegs. Benjamin, wie schätzt du das ein, was der Hisbollah-Chef gestern gesagt hat? Muss man damit rechnen, dass der Nahostkonflikt, dieser Krieg weiter eskaliert jetzt?
Also man kann es natürlich nicht ausschließen, dass der Konflikt jetzt weiter eskaliert. Aber mein Eindruck ist und auch der von Fachleuten, mit denen ich gesprochen habe, dass gestern in Nasrallahs Rede eigentlich keine Anzeichen waren für eine Eskalation. Mhm. Er hat Israel zwar gedroht, wie wir gerade gehört haben, aber zwischen den Zeilen hat er schon auch vermittelt, dass die Hisbollah eigentlich keinen Anlass hat für eine Eskalation. Da gab es zum Beispiel so eine Äußerung zur sogenannten Achse des Widerstands, also dieses Bündnis aus dem Iran und israelfeindlichen Milizen wie Hamas, Hisbollah und welchen in Syrien, Irak, Iran. Und diese Achse des Widerstandes würde sozusagen unabhängig voneinander arbeiten. Die einzelnen Teile würden unabhängig voneinander arbeiten. Und diese Äußerung gilt so ein bisschen als Zeichen, dass die Hisbollah jetzt nicht automatisch Israel angreifen muss, in Anführungszeichen, nur weil der Hamas-Vize hier in Beirut getötet worden ist. Mhm. Auch wenn diese gezielte Tötung natürlich nach wie vor ein dickes Ding ist.
Mhm. Was sagt denn eigentlich die libanesische Regierung dazu? Welche Rolle spielt die da gerade?
Ja, die libanesische Regierung, die hat diese gezielte Tötung von Saleh al-Aruri scharf verurteilt und Israel zugeschrieben. Aber die Regierung spielt im Libanon machtpolitisch eigentlich nur eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt. Mhm. Denn sie ist nur kommissarisch im Amt. Nach den letzten Wahlen konnte keine neue Regierung gebildet werden. Jetzt sind die einfach alle kommissarisch im Amt und es gibt niemanden, der da richtig Entscheidungen treffen kann. Die Regierungsarmee gilt auch als viel schwächer als die Hisbollah zum Beispiel. Der Außenminister hat gesagt, der Libanon habe kein Interesse an einem Krieg und man würde mit der Hisbollah darüber sprechen. Aber am Ende ist es eben die Hisbollah und ihr Anführer Nasrallah, die darüber entscheiden, ob es jetzt hier Krieg gibt oder nicht.
Wie sicher ist es denn jetzt gerade grundsätzlich in Beirut? Also das Auswärtige Amt, das hat ja jetzt auch Deutsche dazu aufgefordert, das Land, Zitat, auf schnellstem Wege zu verlassen.
Ja, also Beirut fühlt sich zurzeit sicher an, würde ich jetzt erstmal so von meinem Eindruck her sagen. Es ist eine lebhafte Stadt mit viel Verkehr. Die Cafés und Bars waren auch voll in den letzten Tagen hier im östlichen Teil der Stadt. Diese Ausreiseaufforderung gilt schon seit Ende Oktober, weil eben eine Eskalation mit Israel nicht ausgeschlossen werden kann. Und die wurde jetzt gestern nur noch mal neu gepostet, mhm, im Lichte der Tatsachen, sage ich mal. Also so von daher hat sich die Lage offiziell jetzt nicht verändert. Aber es ist halt irgendwie schon interessant, denn manchmal fliegen hier auch in Beirut israelische Drohnen über der Stadt, auch im östlichen Teil, wo ich lebe. Ich habe die auch schon gehört, also gesehen nicht, aber dann macht man abends so die Balkontür auf und dann hört man dieses Surren. Die fliegen hier im Dunkeln rum und schauen sich das einfach so an. Das ist echt schon ein bisschen spooky. Und manchmal sieht man auch Kondensstreifen von den Kampfjets am Himmel. Im Grenzstreifen zu Israel bekämpfen sich die Hisbollah und Israel ja schon längst. Und manchmal drehen die israelischen Kampfjets nochmal eine große Runde über das Land hier, über das halbe Land, das ist ja nicht so weit. Wahrscheinlich einfach, um zu zeigen, dass Israel hier die Lufthoheit hat.
Du hast gerade gesagt, manchmal da drehen die Kampfjets auch noch eine kleine Runde über das Land. Die Leitung war gerade ein bisschen schlecht. Und du hast aber eben auch gesagt, dass die Cafés, die Bars voll sind. Heißt das, dass die Menschen irgendwie gelernt haben, auch mit so einer Sicherheitslage umzugehen?
Die Menschen aus meiner Sicht begegnen dem Ganzen mit Sarkasmus und Zynismus. Die haben gelernt, damit umzugehen, dass sie das absolut nicht in der Hand haben, was hier passiert. Es gibt eine große Solidarität mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Israel wird im Libanon als Bedrohung wahrgenommen. Viele sagen, Israel versucht eigentlich, die Hisbollah zu provozieren, dass die Hisbollah eskaliert. Gestern Abend war ich in einer Bar bei mir um die Ecke und jemand meinte sowas wie, es ist eigentlich super absurd. Wir fragen uns die ganze Zeit, ob es eskaliert, aber eigentlich ist ja schon Krieg im Grenzgebiet. Und das stimmt auch, da sterben ja auch fast täglich Menschen und es gibt etwa 80.000 Binnenflüchtlinge innerhalb des Libanon. Das ist so die Gesamtlage. Also ich würde sagen, Zynismus, Sarkasmus und klar ist auf jeden Fall, niemand hat Bock auf Krieg.
Das sagt unser Reporter Benjamin Weber, aktuell für uns in der libanesischen Hauptstadt Beirut unterwegs. Vielen Dank, Benjamin, für die Einschätzung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bundesregierung hat ein Finanzproblem. Nach dem Haushaltsurteil vom Bundestag im November muss sie ihre Haushaltspläne umstricken.
Ja, und ein Änderungsplan war, Agrarhilfen für deutsche Bäuerinnen und Bauern zu streichen. Das hat für ziemlich viel Protest gesorgt. Der Bauernverband hat dann eine Protestwoche angesetzt und die ist für die zweite Januarwoche geplant, also ab kommenden Montag.
Jetzt hat die Regierung angekündigt, die Kürzungen teilweise wieder zurückzunehmen. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was wird da jetzt genau zurückgenommen?
Der Regierungssprecher sagt, dass sich die Koalitionsspitzen darauf geeinigt haben, dass die geplanten Streichungen beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuerbefreiung zurückgenommen werden sollen. Eigentlich wollte die Regierung, dass Land- und auch Forstwirte für ihre Fahrzeuge, also Traktor, Mähdresche, Anhänger, jetzt doch Kfz-Steuer bezahlen müssen. Diesen Plan lässt jetzt aber fallen.
Und was ist mit diesem Agrardiesel?
Das ist so, dass sich die Landwirte bisher einen Teil der Steuer zurückerstatten lassen können, die beim Diesel für ihre großen Fahrzeuge anfällt. Und so ein Landwirtschaftsfahrzeug, das verbraucht ja ordentlich Treibstoff. Diese Steuerbegünstigung soll jetzt zwar nicht so bleiben wie bisher, aber langsamer und in mehreren Jahresschritten abgeschafft werden.
Über wie viel Geld sprechen wir da?
Die Bundesregierung, die hatte sich durch diese Kürzung Mehreinnahmen von rund 950 Millionen Euro erhofft. Und für die Bauern wäre da durchaus ein ganz schönes Minus rausgekommen. Ein Agrarökonom hat ausgerechnet, dass die geplanten Kürzungen den Verdienst von so einem landwirtschaftlichen Betrieb um 10% senken könnten. Davon waren viele Bauern natürlich nicht begeistert. Der Deutsche Bauernverband hat deswegen vor Weihnachten Proteste organisiert, unter anderem vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Und für nächste Woche ist eine große Protestwoche angekündigt.
Und davor, kann man das sagen, ist die Regierung jetzt eingeknickt?
Ah, schwer zu sagen. Also der Bauernverband, der ist schon mächtig, der hat schon früher mit Protesten bei der Politik für Eindruck sorgen können. Aber es gab auch schon vorher Stimmen innerhalb der Regierung, die diese Agrarkürzung nicht wollten. Zum Beispiel Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, der hatte bei den Bauerprotesten vor Weihnachten gesagt, dass er die Kürzung zu hart findet und sich im Kabinett dagegen einsetzen wolle. Auch von der FDP kam zuletzt Kritik und die Ankündigung, darüber sprechen wir nochmal in der Regierung. Und die Regierung hat auch in letzter Zeit schon andere Kürzungspläne wieder einkassiert. Vor Weihnachten war das zum Beispiel eine Kerosinsteuer, die dann für innerdeutsche Flüge hätte kommen sollen, dann aber doch wieder gestrichen wurde. Und heute, parallel zu dieser Teilrücknahme der Agrarkürzung, wurde auch angekündigt, dass die geplante Umstellung bei der EU-Plastikabgabe um ein Jahr verschoben werden soll, auf 2025. Diese Abgabe soll dann auf Hersteller und Handel umgewälzt werden, am Ende wohl auch auf uns Verbraucherinnen und Verbraucher, wird aber jetzt noch ein Jahr länger aus dem Bundeshaushalt bezahlt.
Aber wo soll dieses ganze fehlende Geld herkommen?
Also die Regierung sagt, dass jetzt 2,5 Milliarden Euro woanders eingespart werden. Laut Aussage von Wirtschaftsminister Robert Habeck ist das aber gegenfinanziert. Zum Beispiel soll Landwirtschaftsminister Özdemir bei seinem Ministeriumshaushalt zusätzlich was einsparen. Und es soll auch mehr Spielräume geben, unter anderem, weil sich die Wirtschaft wohl besser entwickelt als gedacht. Im Detail werden wir das sicher alles bald sehen, denn die bisherige Planung für diese Haushaltsverabschiedung, die bleibt wie geplant. Mitte Januar soll der Haushaltsausschuss vom Bundes Bundestag sein letztes Wort haben und Anfang Februar dann der ganze Bundestag, dann wird nochmal drüber gesprochen.
Gibt es jetzt schon Reaktionen auf diese angekündigten Änderungen, zum Beispiel vom Bauernverband?
Ja, der hat sich schon sehr schnell zu Wort gemeldet. Der Bauernpräsident Joachim Ruchwig sagt, das könne nur ein erster Schritt sein. Er will, dass auch die Kürzung bei Agrardiesel komplett zurückgenommen wird. Deswegen ist jetzt auch diese geplante Bauernprotestwoche nächste Woche noch nicht abgesagt. Mhm. Ruchwig sagt, da geht es weiter um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Bauern.
Die Bundesregierung nimmt geplante Kürzungen bei den Subventionen für deutsche Landwirtinnen und Landwirte teilweise zurück. Infos waren das von Britta Wagner aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr mal auf einer mehrspurigen Straße Fahrrad gefahren seid und wenn ihr versucht habt, links abzubiegen, ne, dann wisst ihr, das ist wirklich unter Umständen auch so sein ganz eigener Adrenalinkick.
Ja, in der Regel muss man die Hand rausnehmen, hoffen, dass ein Auto einen reinlässt. Und vor allem jetzt im Winter ist das ja nochmal schwieriger, weil man den Arm, je nach Jackenfarbe, vielleicht auch gar nicht so richtig sieht. Und es ist einfach dann gefährlich.
Um dieses Problem zu lösen, sollen noch in diesem Jahr Blinker an Fahrrädern im Straßenverkehr erlaubt werden. Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Blinker an meinem Fahrrad. Da muss ich erstmal drüber nachdenken, wo kommen die denn da hin? Vorne, hinten, Lenker, Gepäckträger?
Ja, also eigentlich ist das dann so wie auch an einem kleinen Moped oder einem Roller. Also du hättest dann halt am Lenkrad oder hinten am Gepäckträger noch für rechts und links eine etwas so hervorstehende Halterung mit einer LED-Leuchte und die du dann halt beim Abbiegen an- und ausmachen kannst. Ich beschreibe das deshalb so genau, weil Roland Huhn vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub sagt:
Eins ist klar, eine blinkende Fahrradbeleuchtung, also blinkende Scheinwerfer oder blinkende Rücklichter, die bleiben weiterhin verboten.
Und Blinker allgemein sind tatsächlich auch gerade am Fahrrad nicht erlaubt. Also wenn du bisher auf Nummer sicher gehen wolltest und einfach halt Blinker an dein Rad montiert hast, dann hättest du bei einer Polizeikontrolle im schlechtesten Fall tatsächlich sogar Strafe zahlen müssen.
Aber habe ich das falsch in Erinnerung oder habe ich Blinker an Fahrrädern trotzdem auch schon mal gesehen?
Ja, also es gibt auch Ausnahmen, aber halt nur für Räder, die mehrspurig sind. Also entweder dreirädrige Lastenfahrräder zum Beispiel, genau. Oder halt bei Rädern, die noch so einen Aufsatz haben, so Rikschas heißen die dann. Dass die Blinker jetzt bald auch für normale Fahrräder erlaubt sein sollen, hängt laut dem Verkehrsministerium auch damit zusammen, dass es mit E-Bikes immer mehr Unfälle gibt. Weil das Problem ist halt dabei, dass du halt eine Hand vom Lenker nehmen musst, um deine Richtung irgendwie beim Abbiegen anzuzeigen. Dann kannst du aber zum einen halt nicht mehr mit beiden Handbremsen bremsen und zum anderen wird es dann halt auch schwieriger, das Gleichgewicht zu halten. Und deswegen machen viele Fahrradfahrende dann einfach gar nichts mehr und gar kein Zeichen mehr beim Abbiegen. Ja, und weil du halt mit dem E-Bike auch recht flott unterwegs sein kannst, kracht es dann halt öfter schon mal.
So, jetzt hast du gerade die ganze Zeit schon gesagt, dass die Blinker erlaubt werden. Wenn diese Bundesregierung die Blinker beschließt, das heißt, da reden wir dann nicht von einer Pflicht?
Nee, also müssen tust du gar nichts. Das Ganze soll auf freiwilliger Basis eingeführt werden. Das Verkehrsministerium arbeitet gerade an einer Neufassung der, Achtung, jetzt wird es ein bisschen bürokratisch, Straßenverkehrszulassungsordnung. Und da drin soll die neue Regelung mit den Fahrradblinkern dann drinstehen. Wann genau die neue Ordnung aber in Kraft tritt, das ist jetzt noch nicht klar. Der Deutsche Fahrradclub geht aber davon aus, dass das im Laufe des Jahres noch passieren wird.
Aber das ist ja dann doch relativ konkret.
Ja, genau. Also es ist schon eine deutliche Änderung und die kam ein bisschen mehr durch Zufall raus, durch eine kleine Anfrage an die Bundesregierung. Mhm. Kleine Anfragen, das sind so knappe Fragen aus dem Parlament, die die Bundesregierung dann beantworten muss. Roland Huhn vom Deutschen Fahrradclub sagt:
Eigentlich hatte die kleine Anfrage gar nicht nach Fahrradblinkern gefragt, sondern nach einer Warnblinkanlage für Fahrräder. Und darauf hatte das Ministerium dann geantwortet: Naja, wir haben ja ohnehin vor, optionale Fahrtrichtungsanzeige zuzulassen und die würden dann bei einem Sturz auch als Warnblinker dienen.
Also der Blinker soll nicht nur dafür da sein, deine Fahrtrichtung anzuzeigen, sondern halt auch blinken, wenn du zum Beispiel stürzt. Und nach Einschätzung des Deutschen Fahrradclubs wirst du Blinker jetzt wahrscheinlich erstmal hauptsächlich an E-Bikes finden. Und dass jedes Fahrrad irgendwann einen Blinker hat, davon gehen Expertinnen und Experten eigentlich nicht aus.
Blinker an Fahrrädern, die soll es laut dem Verkehrsministerium bald geben dürfen. Momentan sind die tatsächlich bei den meisten Rädern noch verboten.
Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat uns alles zusammengefasst. Danke, Anna.
Deutschlandfunk Nova.
Update.
Niedersachsen, der Süden Sachsen-Anhalts und der Norden Thüringens. Das sind die Gebiete in Deutschland, die gerade besonders vom Hochwasser betroffen sind.
Ja, und in Teilen von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern wird befürchtet, dass es bald Überflutung geben könnte. Und es wird auch weiter regnen, mindestens noch bis Samstag, das schätzt der Deutsche Wetterdienst.
Und die starken Regenfälle, die schränken nicht nur Menschen ein, die zum Beispiel evakuiert werden müssen, sondern auch Wildtiere sind davon betroffen. Rehe, Kaninchen, Füchse, Bienen, die leben eigentlich in den Gebieten, die im Moment überflutet sind.
Und wie die damit gerade zurechtkommen, das wollen wir von Klaus Hackländer wissen. Er arbeitet bei der Deutschen Wildtierstiftung. Herr Hackländer, für welche Tiere ist das Hochwasser denn jetzt gerade besonders gefährlich?
Ja, momentan sind vor allen Dingen diejenigen betroffen, die unterirdisch leben, also die ihre Baue in diesen Überflutungsgebieten haben. In diesen Bauen verstecken sie sich vielleicht in der Nacht oder eben auch tagsüber oder halten sogar Winterschlaf und die werden jetzt überflutet.
Und was passiert mit diesen Tieren, die eigentlich im Bau leben? Wo gehen die jetzt hin?
Also je nachdem, wenn sie fliehen könnten, wenn sie noch an die Oberfläche kommen können, dann könnten sie eventuell noch schwimmen zur nächsten Deichmöglichkeit oder wo auch immer es eine leichte erhöhte Stelle gibt. Aber viele werden einfach ersaufen in diesem Bau, indem sie dann einfach nicht mehr rauskommen, weil die Massen des Wassers das verhindern, dass sie wieder rauskommen können.
Aber selbst wenn die rauskommen, ist es ja wahrscheinlich auch nicht einfach, dann sich einen anderen Schutzort oder auch Nahrung dann zu finden, oder?
Es kommt darauf an, was es für Tiere sind, ob die tatsächlich Pflanzenfresser sind oder ob das Tiere sind, die auch mal gerne Körner fressen und vor allen Dingen, ob sie schwimmen können. Und was die Tiere jetzt vor allen Dingen tun, wenn sie es schaffen, dass sie eben schwimmen, und das können viele erstaunlicherweise, also Hasen können super schwimmen, Rehe können toll schwimmen, aber auch Igel zum Beispiel. Und die schwimmen dann zur nächsten erhöhten Gelegenheit, zum Beispiel an den Deich, je nachdem, was da gerade los ist. Wenn da Leute natürlich arbeiten oder vielleicht sogar Hochwasser schauen gehen, dann ist es natürlich dann gefährlich, weil dann trauen die sich dann nicht an Land und schwimmen wieder in die andere Richtung und dann ins Verderben.
Aber Herr Hackländer, wo schlafen die denn dann, wenn deren Bett jetzt überflutet ist?
Ja genau, da müssen sie es im Prinzip schaffen, eine neue Behausung zu finden. Diejenigen, die Baue haben, die werden es natürlich schwer haben, wenn das alles durchnässt ist, das ganze Hinterland auch noch ganz modrig ist und so weiter, dann wird man da natürlich auch nicht gut graben können. Dann verstecken die sich einfach in irgendwelchen Laubhaufen oder unter Steinen, in irgendwelchen Unterschlüpfen, die sie halt sonst so finden, oder auch zum Beispiel in Gärten, unter Terrassen oder eben an den Häusern direkt. Das kann schon mal passieren, ist natürlich nicht optimal. Und je nachdem, was sie fressen, finden sie dann auch dort was oder eben auch nicht. Also ganz betroffen sind natürlich die Winterschläfer, die eigentlich jetzt den Winterschlaf halten und nichts zu fressen finden, wie der Igel zum Beispiel.
Gibt es denn auch Tiere, die mit dem Hochwasser jetzt im Moment verhältnismäßig gut zurechtkommen?
Also das Hochwasser hat natürlich für manche Arten auch Vorteile. Denken wir an die Wasservögel, also an Enten und Gänse. Viele Enten und Gänse aus dem nordischen Bereich, die überwintern bei uns in Deutschland. Und die freuen sich natürlich, wenn sie viele verschiedene Wasserflächen haben, an denen sie sich nachts aufhalten können. Wenn sie schlafen, da brauchen sie die Sicherheit eines offenen Gewässers. Oder eben auch dann tagsüber, um dort vielleicht am Rand des Hochwassers auch ein bisschen nach Nahrung zu suchen. Also die ganzen Gründelenten, die an der Oberfläche schwimmendes Pflanzenmaterial zum Beispiel dann aufnehmen.
Es klingt jetzt ja alles sehr herausfordernd, muss man sagen. Jetzt soll es die nächsten Tage ja deutlich kälter werden. Ist da zumindest irgendwie ein bisschen Licht am Horizont zu sehen, Herr Hackländer?
Also man muss einfach das so sehen, dass diejenigen Gebiete, die jetzt überflutet sind, also alles, was innerhalb der Deiche liegt, dass die natürlich erstmal eine Vielzahl, eine unzählige Zahl von Tieren das Leben kosten wird. Die werden einfach sterben. Das sind Insekten, die im Boden überwintern oder eben auch deren Brut, beziehungsweise eben auch Tiere, die unter der Erde sozusagen ihre Baue haben, die werden einfach ersaufen. Das ist so, und dann ist in dieser Region dann erstmal diese Tierart lokal ausgelöscht. Das ist natürlich grundsätzlich mal tragisch, aber nicht unbedingt für den Artenschutz ein Problem, weil wenn das Hochwasser sich zurückzieht, dann kommen die Tiere aus dem Umland und befüllen dann sozusagen wie diese Lebensräume. Dramatisch wird es dann, wenn wir hier sehr seltene Tierarten finden in diesen Lebensräumen, die vielleicht sogar noch ein fragmentiertes Verbreitungsgebiet haben, das heißt so ganz patchy, ganz
wenige
Flecken.
Also wo dann nicht
so
die Tiere aus der Nachbarschaft kommen können.
Genau, wo dann keiner mehr da ist in der Nachbarschaft. Und dann werden diese kleinen Bestände oder Populationen tatsächlich auch dann dann für immer ausgelöscht, weil eben diese Art eventuell ohnehin schon bedroht ist und am Rückgang betroffen ist. Also da haben wir tatsächlich einige Artenverluste auch hinzunehmen, wenigstens lokal.
Das sagt Klaus Hackländer von der Deutschen Wildtierstiftung. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie Wildtiere mit dem aktuellen Hochwasser zurechtkommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Corona-Pandemie, die hat bei uns allen ganz sicherlich irgendwelche Spuren hinterlassen. Bei vielen Dingen ist man sehr, sehr froh, dass wir sie hinter uns gelassen haben. Andere Sachen dürften uns aber vielleicht auch gerne weiter begleiten.
Homeoffice zum Beispiel, ne? Vor der Pandemie, da hat gerade mal jeder 20. Beschäftigte von zu Hause gearbeitet. Und dann mit der Pandemie jede dritte Person.
Ja, und jetzt wollen aber einige Firmen ihre Mitarbeiter zurückholen aus dem Home Sweet Home Office.
Was dahinter steckt und ob dieser Plan überhaupt gelingen kann, das erklärt Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, sie tut es. Tesla-Chef Elon Musk ebenfalls. Und auch Zoom, der Inbegriff für Remote-Lösungen. Alle drei Unternehmen führen die Präsenzpflicht wieder ein. Zumindest für einige Tage in der Woche. Sie reiten eine Attacke gegen ihre MitarbeiterInnen im Homeoffice. Oder um es mit Musk zu sagen, sollen sie doch woanders so tun, als würden sie arbeiten. Und in Deutschland? Da befeuert gerade VW aktuell die Debatte. Da hatte CEO Thomas Schäfer jüngst 50 neu ernannte junge Manager dazu aufgefordert, mal wieder zur Arbeit zu kommen. Reaktion darauf? Ein Shitstorm. Es sei von gestern. Schäfers Konter? Ihr müsst ja hier nicht arbeiten. Wer mit Energie an einem Thema arbeiten wolle, der müsse auch da sein. Homeoffice. Zum Start der Pandemie ein wirtschaftlicher Rettungsanker. Danach eine Option. Jetzt offenbar Kampfbegriff. Und möglicherweise ein Auslaufmodell?
Also ich nehme das gerade auch wahr, dass es eine öffentliche Debatte darüber gibt und dass es ja offensichtlich auch größere Firmen gibt, die versuchen, das wieder ein Stück weit einzudämmen.
Bettina Kohlrausch, Professorin für gesellschaftliche Transformation an der Universität Paderborn, Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Den Bereich Homeoffice aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht hat sie nicht nur während und nach, sondern auch schon vor der Pandemie erforscht. Sie glaubt,
wenn das ernsthaft ein Versuch sein soll, wieder eine Situation wie vor der Pandemie zu schaffen, halte ich das für völlig unrealistisch.
Und ganz ähnlich sieht das Arbeitspsychologe Martin Zeschke. Der sagte dazu bei uns im Programm.
Also ich glaube, der Hype in dem Sinne, dass alle Menschen 5 Tage die Woche zu Hause arbeiten, da würde ich tatsächlich sagen, dass das abflacht. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, diese Form der hybriden Arbeit, mal im Büro und mal zu Hause zu arbeiten, die ist eigentlich gekommen, um zu bleiben.
Und doch scheint es ja von Silicon Valley über Autobauer bis hin zum schwäbischen Textilhersteller Trigema so eine klare arbeitgeberische Präsenzkante zu geben. 2 Gründe tauchen hier immer wieder auf. Mal ausdrücklich, mal zwischen den Zeilen. Der erste, Produktivität. Oder nur wer vor Ort ist, der schafft auch was. Bettina Kohlrausch hat dazu geforscht und konnte ja das Gegenteil belegen. In vielen Bereichen stieg die Produktivität beim Arbeiten von zu Hause.
Auf jeden Fall hat die Studie gezeigt, dass Menschen im Homeoffice mehr arbeiten, und zwar, weil sie das als Privileg begreifen, dass sie im Homeoffice arbeiten dürfen.
Zeitsouveränität ist das Stichwort. Weil ich weniger pendle, weil ich meine Ressourcen einteilen kann, bin ich bereit, mehr zu leisten, auch mal länger zu arbeiten. Damit wäre der erste Grund abgeräumt. An dem zweiten Grund ist allerdings was dran. Da geht es um Zusammenhalt und Austausch.
Das heißt, ich glaube, dass es da auf beiden Seiten so ein Gefühl gibt, was ja auch erstmal richtig ist, dass es gemeinsame Zeiten braucht für den Austausch. Das finde ich auch ganz wichtig, weil natürlich im Betrieb auch ganz viel passiert, was tatsächlich für die Arbeit und auch für die Beschäftigten notwendig ist, damit sie ihre Arbeit gut organisieren können. Sowas wie informelles Lernen zum Beispiel. Also, dass ich mal eben frage beim neuen Computerprogramm oder so, wie ging das nochmal?
Für Ärger sorgte also gerade der nicht belegte Vorwurf, Homeoffice mache unproduktiv. Berechtigter Einwand aber, dass Präsenzzeiten wichtig sind. Martin Zeschke plädiert dafür, im Unternehmen die passgenaue Mischform aus Präsenz und Homeoffice zu finden und das dann gut zu begründen.
Deswegen müssen wir schauen, dass die Tage, die im Büro verbracht werden, dass die für alle sinnvoll sind. Also dass Beschäftigte sich dann wirklich austauschen können.
Mehr Homeoffice bedeutet mehr Zeitsouveränität. Soll die eingeschränkt werden? Und sollen die jeweiligen Vorteile aus Homeoffice und Präsenz genutzt werden, braucht es vom Management weniger Bastersprech und stattdessen gute Gründe.
Ich zum Beispiel habe bei uns im Institut gesagt, mir ist es vor allen Dingen wichtig, dass wenn alle an einem Tag da sind, dass man sich mal trifft. Aber dafür reicht ja eigentlich schon ein Tag in der Woche oder zwei, aber nicht die ganze Woche. Das braucht es natürlich überhaupt nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.